ARD.
Ja, weil ich auch sehe, dich macht das ja auch traurig.
Ja, ja.
Wenn wir da am Tisch sitzen und keiner sagt was, das ist doch scheiße.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host, und ich sage willkommen zu einer neuen Folge, die Paartherapie. Und die klingt etwas anders und wir wollen euch auch einmal erklären, warum das so ist. Nachdem die Folge veröffentlicht wurde, hat sich das Paar nochmal bei uns gemeldet und nachträglich darum gebeten, ihre Namen zu anonymisieren. Es gab dafür gute Gründe und darum haben wir uns in der Redaktion entschieden, dass wir dieser Bitte nachkommen. Die Vornamen sind also jedes Mal gepiept, wenn Erik oder ich über das Paar sprechen und die beiden sich halt eben auch selbst beim Namen nennen. Aber nichtsdestotrotz erstmal Hallo an unseren Paartherapeuten Erik Hegmann.
Hallo Maria.
Heute haben wir und bei uns. Hat uns eine relativ ausführliche E-Mail geschrieben. Erik, kannst du da nochmal kurz zusammenfassen und daraus vorlesen, warum wollten die beiden zu dir in die Sitzung?
Ich zitiere mal ein paar Ausschnitte aus der Mail. Mhm. Mein Name ist und ich bin mit seit über 5 Jahren zusammen und seit 2 Monaten noch verheiratet. Leider hat sich seit einigen Wochen bei uns eine handfeste Krise entwickelt. Und ich wohnen nicht zusammen. Er lebt mit seinem 22-jährigen Sohn zusammen und seinen Eltern gemeinsam in einem Haus. Und seine 13-jährige Tochter, die wohnt bei seiner Ex-Frau, aber sie kommt, also die Tochter, immer wieder bei vorbei. Und ich selbst habe 3 Kinder mit meinem Ex-Mann. Der wohnt 2 Straßen weiter von uns. Wir haben einen sehr guten und wertschätzenden Kontakt miteinander. Und meine Kinder sind alle 2 Wochen am Wochenende bei ihm. Wir halten das allerdings sehr locker, da die Kids schon älter sind und mittlerweile keine festen Betreuungszeiten mehr benötigen. Hat ein Abkommen mit seiner Tochter getroffen, dass sie jederzeit zu ihm kommen könnte. Und das nimmt sie auch gerne wahr. Und das führt leider dazu, sollten und nicht gerade unterwegs sein oder etwas unternehmen wollen, dass sie so lang und oft anruft, bis nach Hause kommt, um sich um sie zu kümmern. Und das, obwohl die Großeltern zu Hause sind. Und ich erlebe diese Telefonanrufe mitunter als sehr beleidigend und herablassend mir gegenüber. Das verletzt mich sehr, denn meine Kinder haben mit ein sehr gutes Verhältnis, allerdings seine Kinder mit mir nicht so gut.
Da ist erstmal eine ganze Menge drin, oder?
Da ist eine ganze Menge drin und da habe ich auch einmal tief durchgeatmet, als ich das gelesen habe, denn das ist noch sehr viel ausführlicher in der Originalmail. Das ist eine, ja, große Patchwork-Konstruktion, die die beiden da erleben. Die beiden haben auch paartherapeutische Begleitung für diese Themen bereits. Sie kamen heute, um ja neue Gedanken, neue Impulse zu erhalten, was sie denn anders machen könnten.
Was ist das, was ihr euch wünscht und erhofft, was wir heute betrachten könnten? Und was möglicherweise einen Veränderungsprozess, ich sag mal, anstoßen könnte. Was glaubst du? Was ist das, was sich wünscht?
Ja, also ich denke mal, ich möchte mit mir Zeit verbringen. Wir möchten gemeinsam Zeit verbringen. Und es ist auch Wunsch, dass wir, auch wenn die Kinder irgendwie da sind, als Beispiel, wenn bei mir ist, dass wir dann auch Zeit ausschließlich verbringen können. Also unabhängig, ob nun meine Tochter da ist oder eben nicht. Und das verstehe ich auch und dem möchte ich auch nachkommen. Andererseits, ja.
Es gibt ein Ja-Aber auf deiner Seite, ja. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Ne? Also keine Frage. Du ahnst einen Wunsch von deiner Frau, mehr Zeit exklusiv mit dir zu verbringen.
Genau.
Würde ich jetzt mal so formulieren.
Ja.
Was glaubst du, was wünscht sie sich noch?
Dass sozusagen mein Umgang mit meiner Tochter oder auch mit meinem Sohn so verläuft, dass mehr akzeptiert wird. Ich sag mal, sie auch die Rolle einnehmen kann als, nicht jetzt unbedingt als Stiefmutter oder so, sondern aber als meine Partnerin. Mhm. Umgekehrt erfahre ich das ja von Kindern und das sieht Natürlich auch, und das wäre ganz schön, wenn wir das irgendwie hinkriegen könnten.
Du sprichst da von wir das hinkriegen können.
Ja, also natürlich, weil ich bin nun mal der Vater und ich muss das irgendwie versuchen zumindest zu lösen. Oder ich habe das ja auch schon mehrfach mal angesprochen, ich habe auch mal gefragt, ob meine Kinder was gegen hätten. Nein, wurde immer gesagt, aber dann kam man besonders von meiner Tochter häufig noch manchmal so ein Ja, aber. Sie hat das und das gesagt oder so und so. Dann haben wir versucht, mal das bilateral über so ein Sechs-Augen-Gespräch mal anzusprechen. So kam auch immer relativ offen zu meiner Tochter an und hat auch gesagt, wenn irgendwas ist, dann bitte sag mir das gleich. Das ging eine Zeit lang gut vielleicht und dann kamen wieder irgendwie Kleinigkeiten, die so verstimmend wirken. Ich fühle mich halt in so einer Situation zwischen zwei Stühlen. Also einerseits
davon bin ich überzeugt. Ich bin aber gerade noch bei den Wünschen von die heutige Sitzung.
Alles gut.
Kann ich total verstehen, dass da der Wunsch auch der Klärung vielleicht dabei ist. Da kommen wir noch dazu. Das, was ich jetzt gehört habe, ist, wünscht sich einen anderen Umgang mit den Kindern, beziehungsweise der Kinder mit ihr. Das können wir heute nicht besprechen. Die Kinder sind nicht da.
Mhm.
Deswegen wäre meine Vermutung, sie wünscht sich, dass du stärker Einfluss nimmst,
genau,
dass sich dieser Umgang verbessert. Meinst du, damit liege ich richtig?
Ja.
Okay, was meinst du was noch?
Dass die Kommunikation zwischen meiner Ex-Frau und mir auch sich ein bisschen bessern könnte.
Auch hier, dass du...
Da irgendwie versuche, Einfluss zu nehmen, was ich auch probiert habe, aber nicht ausreichend genug.
Würdest du denn sagen, dass von deiner Seite aus die Kommunikation mit deiner Ex-Frau in Ordnung ist? Sondern es ist eher die andere Seite, sondern... Beide Seiten.
Es ist auf keinen Fall gut, die Kommunikation zwischen meiner Ex-Frau und mir. Und ich habe einiges unternommen, aber es ist einfach ultra schwer.
Ihr habt euch getrennt, sagen wir mal, aus guten Gründen, höre ich da.
So kann man sagen.
Und diese guten Gründe hängen noch nach.
Ja.
Ja, okay. Vielen Dank. Ich würde es gern rumdrehen einmal. Was meinst du, was wünscht sich?
Wünscht sich, dass ich nicht immer so penetrant bin, wenn es darum geht.
Um die drei Punkte.
Um die drei Punkte. Und dass ich da nicht immer so wieder nachbohre. Aber ich glaube, möchte auch, also wünscht sich auch, dass wir auch mehr Zeit miteinander verbringen. Was er auch richtig gut macht. Also er arbeitet ja unter der Woche auch bei mir in der Nähe. Und deswegen ist er unter der Woche dann meistens bei mir. Und das klappt relativ gut, also seit einiger Zeit. Das finde ich auch gut. Und er ist auch sehr bemüht, dass das auch funktioniert. So, ich habe auch nichts dagegen, wenn er sagt, so Mensch, deine Tochter ist krank und ich müsste dann nach Hause und da aufpassen. Nur ich möchte, dass es halt auch kommuniziert wird und dass es dann nicht heißt, ja sorry, ich fahre jetzt nochmal nach Hause, um auf meine Tochter aufzupassen.
Oder? Wir sind aber gerade gar nicht bei deinen Wünschen, sondern bei seinen.
Ach so, genau.
Entschuldigung. Und ich frage extra so rum, weil das ein bisschen anstrengender ist, die eigenen Wünsche formulieren. Kann schon schwierig genug sein, aber zu versuchen, was sind eigentlich die Wünsche meines Partners, meiner Partnerin, macht die Sache noch mal ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komplexer, gibt aber auch eine neue Perspektive. Deswegen frage ich das so. Also ich will da auch transparent sein, warum. Ich will euch nicht quälen, sondern ich erfahre dadurch sehr viel mehr über euch bereits, wie ihr das erzählt, als wenn das nur jeder für sich machen würde. Was wünscht sich... Was meinst du? Du hast schon gesagt, nicht ganz so penetrant, hast du gesagt. Das war das Wort, das du gewählt hast. Und auch er wünscht sich mehr Zeit, die ihr gemeinsam verbringt.
Genau.
Und höre aber auch, dass da schon auch was passiert.
Genau, und er wünscht sich auch, dass ich öfter bei ihm bin zu Hause.
Mhm.
Genau, das versuche ich auch möglich zu machen. Ich habe ja jetzt seit Montag eine neue Stellung angenommen. Also ich habe mich versetzen lassen in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da muss ich tagesklinisch nur arbeiten und dann bin ich so ein bisschen flexibler und das war ja immer so, dass unsere Partner die Kinder an dem Wochenende hatten, an dem anderen Wochenende musste ich dann aber arbeiten, das heißt, wir hatten nie Zeit zusammen und das hat uns auch so gestört, dass ich dann gesagt habe, damit ist jetzt Schluss, ich verdiene zwar ein bisschen weniger Geld, aber wir können dann unsere Zeit am Wochenende miteinander verbringen.
Ja.
So, das war mir wichtig und das hat sich auch gewünscht, das hat er mehrmals gesagt und das habe ich jetzt so angeschoben. Ja. Und damit sind wir, also das, wir haben noch kein Wochenende. Morgen ist unser erstes Wochenende zusammen. Mal sehen.
Stimmt.
Also
ja.
Ich freue mich.
Ja.
Ich habe schon Wochen vorher gesagt, so, oh Gott, endlich haben wir mal ein Wochenende zusammen, ne?
Genau.
Das war irgendwie so toll.
Also öfter bei ihm, dass du öfter bei ihm bist. Was wünscht er sich noch?
Auch, dass ich mich mit seinen Kindern besser verstehe, einfach. Manchmal bin ich dann auch so angespannt, wenn ich mit seinen Kindern Kontakt habe, weil ich dann nicht weiß, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann ist das, bin ich dann nicht so wie sonst, sondern bin dann so gehemmt. Mhm. Eigentlich möchte ich das auch ablegen und du willst das auch, ne? Dass es nicht so gezwungen ist, so am Tisch oder sowas. Ne? Mhm. Auch, dass wir mehr zusammen machen, das wünschst du dir auch.
Ja.
Denke ich.
Ja.
Okay. Ich fange mit dir an. Sind das die Wünsche? Also, nicht so penetrant sein zu den Themen, mehr Zeit miteinander verbringen, dass sie öfter bei dir ist und dass sie sich besser mit den Kindern versteht.
Ja, und eine Sache vielleicht noch, dass manchmal besonders in den Situationen zwischen meiner Tochter und mir oder zwischen meinem Sohn und mir, dass da eine gewisse Akzeptanz auch da ist. Jetzt muss ich irgendwas für meine Kinder oder mit meinen Kindern machen oder. Manchmal stehe ich da, wie gesagt, da so dazwischen und dann habe ich, ja, jetzt könnte ich sagen, das Wort Recht machen, aber es ist einfach dann so schwierig, warum das dann manchmal nicht versteht. Einerseits kann ich sie verstehen, andererseits aber auch nicht. Und da hätte ich mir in manchen Situationen mal gewünscht, dass dann eine gewisse Akzeptanz da ist.
Ich frage mich gerade, wofür die Akzeptanz? Für deine Zerrissenheit? Das wäre was anderes als für das Ergebnis.
Ja, Akzeptanz vielleicht oder auch Toleranz, dass ich jetzt in dem Moment so mich entscheide für meine Tochter oder für meinen Sohn.
Das Akzeptanz für die Entscheidung. Das heißt, das ist auch ein Thema von deiner Autonomie. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und es wäre toll, wenn du die akzeptieren könntest.
Genau.
Die kommt aus einer, wie ich höre, auch aus einer bestimmten Zerrissenheit und Notlage. Und in dieser Notlage muss ich priorisieren. Und ich wünsche mir, dass du meine Priorität in dem Moment dann akzeptierst. Mhm. Auch wenn du nicht einverstanden bist, aber sie vielleicht verstehst.
Genau.
Okay? Gut. Würdest du denn noch was ergänzen wollen, was du dir wünschst?
Was ich mir wünsche, genau. Und dann kann ich da gleich noch anknüpfen, weil ich weiß, worauf ich hinaus möchte. Und es ist auch okay, er kann auch, natürlich kann er sich mit seinen Kindern treffen, beschäftigen, alles. Aber ich möchte darüber halt informiert werden und rechtzeitig informiert werden. Vielleicht war das auch der Auslöser für diese E-Mail. Da hatten wir so einen Streit gehabt. Das war, als wir ein Wochenende zusammen verbringen wollen oder einen Abend, ich weiß es schon gar nicht mehr. Da hatte ich dich vormittags gefragt oder morgens gefragt, wie lange bist du denn heute bei mir? Und er so, ja, eigentlich habe ich keine Zeit, wo ich gehen müsste. So, keine 10 Minuten später hat sich das Blatt aber so gewandelt, weil dann deine Tochter angerufen hat. Und eigentlich wollten wir dann auch noch zum Sport und so und dann abends irgendwas zusammen machen. Und dann sagtest du auf einmal, ich fahre jetzt nach Hause. Ich so, hä, aber warum denn? Ich denke, wir verplanen unseren Tag. So, nee, ja gut, okay, dann gehen wir noch zum Sport und dann fahre ich aber nach Hause. Ich so, hä, warum denn? Ich habe gar keine Info gekriegt. Hätte er jetzt gesagt, meine Tochter ist krank oder hat Sehnsucht nach mir oder möchte was mit mir machen, dann wäre das in Ordnung gewesen. Aber ich möchte einfach darüber informiert werden. Und also das fand ich irgendwie richtig mies.
Okay, also du möchtest mehr Informationen von...
Das ist alles.
Und mehr Zeit verbringen, exklusiv, einen anderen Umgang mit den Kindern und eine andere Kommunikation mit der Ex-Frau.
Genau.
So, jetzt habt ihr eigentlich ausschließlich Wünsche an den anderen formuliert. Und offensichtlich kennt ihr die Wünsche ja auch.
Kann man so sagen.
Wir bekommen ganz oft Mails auch zu dem Thema Patchwork-Familie. Könnt ihr das nicht mal thematisieren, weil viele da irgendwie an ihre Grenzen stoßen? Wie machen wir das mit dem Umgang mit den Kindern? Wie ist das für dich, wenn die zu dir kommen und du sagst ja auch immer, okay, es geht da hier um weitere Personen, über die müssen wir reden, aber die sind nicht dabei. Also was ist da für dich auch die Herausforderung, mit diesem Konstrukt umzugehen?
Der erste sehr menschliche und verständliche Wunsch ist, wenn die anderen was ändern würden, dann würde es mir besser gehen. Das ist in jeder Paarkonstellation so, in der Patchwork Familie natürlich sind das noch mehr Personen, an die ich meine Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen, vielleicht auch Forderungen stelle. Im therapeutischen Prozess geht es darum, was ist mein Anteil, was könnte ich ausprobieren, um daran etwas zu verändern. Wenn ich nur warte darauf, dass die anderen was verändern, das bringt mich in eine sehr hilflose Position, die sorgt für Stress, die sorgt für eine Zerrissenheit. Und häufig geht es dabei dann auch um die Frage der Loyalität. Wer priorisiert eigentlich wen wie? Und was bleibt dann für mich übrig?
Du hast die beiden ja auch mal formulieren lassen, was sind so die Wünsche? Warum seid ihr hier? Was wünscht ihr euch? Und da passiert ja genau das, was du ja gerade auch irgendwie schon gesagt hast. Sie kommen schnell in dieses, ich kann schon gut formulieren, was ich mir wünsche, aber ganz oft sind das einfach Wünsche an meinen Partner.
Ich finde es absolut nachvollziehbar und verständlich, nur hilft mir das nicht, denn das ist meistens der Grund, warum die Paare feststecken, weil sie darauf hoffen und darauf warten, dass der andere etwas verändert. Das bedeutet nicht, das will ich ganz deutlich sagen, dass ich alles mit mir machen lassen soll. Mhm. Das bedeutet aber möglicherweise für meinen Veränderungsprozess, dass ich lerne, andere Grenzen zu setzen, andere Konsequenzen zu ziehen. Auch da möchte ich jetzt nicht sagen, das ist gleich, ich werf das hin und ich gehe. Das ist häufig, gibt es eine Möglichkeit, auf andere Ideen zu kommen, was Neues zu probieren, was ich bislang noch nicht versucht habe. Und dafür gibt es wiederum ja sehr gute, bewährte Interventionen und Übungen herauszufinden, was gäbe es denn eigentlich noch, worauf ich bislang nicht gekommen bin.
Ein Wunsch ist ein Lösungsvorschlag. Das ist eigentlich eine Sachebene. Und jetzt kann ich auf dieser Sachebene herzhaft darüber diskutieren, warum mir dieser Lösungsvorschlag nicht passt. Formuliere ich mein Bedürfnis, ich möchte nicht einsam sein, mit dem Wunsch, ich möchte das Wochenende mit dir verbringen. Habe ich eine Einladung ausgesprochen, darüber zu diskutieren, ob dieses Wochenende passt, ab wann das Wochenende beginnt, um wie viel Uhr etc. Sage ich, ich würde gerne mich weniger einsam fühlen. Kommt auf der anderen Seite möglicherweise das Bedürfnis, das geht mir genauso. Ich möchte auch mehr Verbindung erleben. Wie könnten wir das denn machen, sodass es beide Bedürfnisse befriedigt? Und dann komme ich vielleicht drauf, dass wir lieber übers Wochenende wohin fliegen. Mhm. Die Reihenfolge ist anders und eröffnet mehr Möglichkeiten. Meistens Möglichkeiten, an die ich noch nicht gedacht habe, weil ich gleich auf einen Wunsch gesetzt habe. Und dann kommt noch eine Kleinigkeit hinzu bei Wünschen. Der andere kann Nein sagen. Mhm. Er kann mein Bedürfnis aber nicht in Frage stellen. Das heißt, sprechen wir erstmal über Bedürfnisse, werden wir mehr Verbindung erleben, als wenn wir gleich über Wünsche sprechen. Mhm. Seid ihr damit dabei? Wie geht's euch mit dem Gedanken?
Ja, die Reihenfolge passt mir ganz gut. Also, dass man erst seine Bedürfnisse äußert, statt gleich, ich möchte das und das machen.
Ich habe das immer gleichgesetzt. Bedürfnisse mit Wunsch.
Das ist erstmal schon mal als Wochenende so verplant oder so. Und ja, ich weiß, was du meinst. Aber mir ist das eingefallen, dass wir oft so Diskussionen haben oder wenn du bei mir bist. Das ist anders, als wenn ich bei dir bin. Hm. Da kann ich das so mehr so abgeben. Dann ist, einerseits stimmt. Ist es schade, andererseits ist es auch schön, dass wir diese getrennten Haushalte haben. Sagt dann, ja, ich komme nach Hause. Da meint er dann sowohl mein Zuhause als auch sein Zuhause. Wenn ich sage, wir treffen uns bei dir, meine ich ja dein Zuhause und sage nicht meins, zusammen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich habe so das Gefühl, wenn du bei mir bist, dass das so nach meinen Regeln läuft. So wie ich das zu Hause habe, mich so kommod eingerichtet habe, so soll es dann auch so gedanklich sein, du hast dich nach mir zu richten. Wenn ich dann bei dir bin, kommen oft so gar keine Streitthemen so auf. So Alltagsstreitthemen, weißt du, was ich meine? Dann kann ich das so abgeben. Ich sag, ich bin dann hier am Wochenende und...
Da kommt diese Gastrolle, die vielleicht. Haben wir ja auch schon öfter mal besprochen. Dass ich mich manchmal gefühlt habe, als sei ich nur ein Gast und umgekehrt du vielleicht auch nur dann bei mir.
Ja, aber also wenn wir jetzt von Bedürfnissen sprechen...
Aber du sagst nur Gast gerade.
Mhm.
Ja. Also gibt es auch einen positiven Aspekt davon, Gast zu sein?
Weil ihr habt ja,
ihr habt ja eine Konstruktion, die auf der einen Seite den anderen dazu zwingt, beim anderen Gast zu sein,
mhm,
und den anderen zum Gastgeber macht. Gleichzeitig sind das ja auch Rollen, die durchaus auch positiv besetzt sein können.
Ja, aber irgendwie wollen wir das nicht.
Aber hast du denn das Gefühl, du wärst bei mir Gast?
Hatte ich ja schon mal anfangs.
Na, aber jetzt meine ich.
Nee, es ist weniger geworden, auf jeden Fall.
Ich habe das mittlerweile, wenn ich bei dir bin, auch nicht. Aber das ist halt für mich immer noch so eine fremde, also nicht, auch nicht fremde,
fremde Umgebung. Auch nicht.
Nee, kann man auch nicht sagen. Wie so ein Zweitwohnsitz. Es ist aber nicht wie, wie wenn du bei mir bist. Es ist aber trotzdem anders, als wenn ich bei dir bin.
Und das hat was damit zu tun, dass wenn du bei mir bist, du von den anderen Bewohnern, also meinem Sohn, weniger akzeptiert erscheinst. So kommt mir das vor, dass du dich dann auch weniger wohlfühlst.
Ja, das ist so eine ganz so eine angespannte Situation dann. Ich möchte ja schon in Kontakt treten, sagen, na, wie geht's, wie lief's auf der Arbeit? Ja, gut. Und das war's dann. Und dann ist das so, dann kommt wieder diese innere Anspannung. Und ich denke so, und deswegen kann ich nicht sagen, oh, das ist jetzt auch mein Zuhause. Weil eigentlich habe ich das ganz gerne, wenn ich bei dir so Gast bin, weil du mich dann mal schön bekochst und alles ist immer so muckelig.
Ja, ich wollte gerade nämlich, es gibt ja auch positive Aspekte daran, Gast zu sein. Ist es. Genauso wie es schön sein kann, Gastgeber zu sein.
Ja, nur.
Weil der Gastgeber darf ja auch Regeln aufstellen.
Genau, die Regeln sind dann von als Gastgeber. Sind meine Rolle als Gast, dass ich dann auch einiges machen darf. Ja. Also über die Definition des Gastes. Genau. Beziehungsweise meiner Gastrolle ist immer, denn immer ein bisschen immer anders.
Es kommt das kulturelle Verständnis an, welches die Aufgaben meines Gastes sind. Aber es ist interessant, dass das offensichtlich hier auch ein bisschen sich unterscheidet.
Ja.
Ja. Du hattest aber gerade schon angesprochen, es ist nicht nur, dass ich Gast von dir bin. Es gibt in deinem Haushalt auch noch Personen, die mir signalisieren, der Gast ist unerwünscht. Der Gast ist lästig.
Ja, der Gast ist schon wieder da.
Lästig ist schon hart,
nee,
aber...
Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen.
Nee.
Das ist, er ist einfach so ein Typ, so ein bisschen nicht so redselig, so introvertiert. Und damit kann ich auch umgehen.
Also ich verstehe ihn teilweise natürlich, aber andererseits... Ja.
Wenn dein Sohn eher introvertiert ist. Du eher extrovertiert.
Und ich komme da angepoltert, ja, ja.
Dein Bedürfnis ist, ich würde gerne mit dem Sohn ein freundschaftliches, gutes Verhältnis führen.
Mhm.
Und dafür habe ich so ein paar Vorstellungen, wie das aussehen könnte.
Mhm.
Und ich habe auch ein paar Ideen, wie ich das
vielleicht
anbringen könnte. Und auf der anderen Seite ist entweder dieses Interesse an dir nicht so groß, oder an deinen Ideen?
Ich habe ja nicht mal Ideen an. Also ich habe ja auch keine Forderungen oder nichts. Habe ich ja nicht an ihn.
Mhm.
Oder auch an seine Tochter oder so. Habe ich. Bin da ganz, also versuche so neutral zu sein.
Was bietest du an?
Einfach auch Zuwendung.
Also Verbindungseinladungen?
Genau. Ein Gespräch, Interesse, Fragen. So, was machst du und wie geht's dir? Was geht in der Schule ab? Was machst du mit deinen Freunden am Wochenende? Auf welche Party gehst du? Wie ist es in der Ausbildung? Kommst du gut voran? Ach so, solche, so alltägliche Sachen einfach.
Mhm.
Trotzdem sind meine Fragen auch immer gut durchdacht, weil ich denke so, oh, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder nichts Falsches machen oder falsch agieren oder so.
Aber die Momente sind selten.
Ja, leider. Ich hätte das gerne viel öfter. Auch, dass wir alle zusammen was machen.
Wie reagieren denn die Kinder auf diese Fragen?
Ja, gut. Ja, nix.
Einsilbig.
Ja, einsilbig einfach.
Also das heißt, die geben dir zu verstehen, dass das Informationen sind, die eigentlich sie dir nicht geben wollen.
So habe ich das Gefühl, ja.
Mhm.
Selbst als du einmal beim Sport warst und deine Tochter war dann da abends und dann habe ich gesagt, Mensch, wollen wir nicht einen Film gucken oder so? Das macht sie ja eigentlich recht gerne, ne? Aber dann...
Nee,
war das auch nicht so. Nee. Ja.
Ich kann mir das schon auch schmerzhaft vorstellen.
Ja, es ist schmerzhaft.
Du machst Angebote und erlebst da Zurückweisungen.
Ja, schon. Ich erlebe das ja auch anders. Wenn bei mir ist, ist es das komplette Gegenteil. Ich frage sogar schon, Mensch, wann kommt wieder oder ach, das ist so ungezwungen, das ist ohne irgendwie
so eine lockere Atmosphäre.
Das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Du bist ja auch häufig
nicht,
bei mir.
100 pro irgendwie mit deinen Kids.
Mit meiner mittleren Tochter geht das, aber die
ist ein bisschen speziell. Ne?
Ich hab den Eindruck, die Art, wie du mit deinem Ex-Mann in Kontakt bist, prägt auch die Verbindung zwischen deinen Kindern und deinem neuen Partner. Während auf deiner Seite die Art der Verbindung, die du zu deiner Ex-Partnerin hast, auch die Verbindung prägt zwischen deinen Kindern und deiner neuen Partnerin.
Ja. Das ist vermutlich auch so ein Eifersuchtsding.
Müssten wir jetzt die fragen, können wir nur vermuten. Aber erstmal scheint sich diese Dynamik an der Stelle fortzusetzen oder abzubilden.
Ja, weil und mein Ex-Mann, die verstehen sich einfach gut. Wir waren jetzt am Wochenende waren wir bei einer großen Veranstaltung. Da war ich mit meinem Sohn und mein Ex-Mann war mit und auch. Und ihr seid da noch länger geblieben sogar. Also das ist so eine, ich will mal sagen, das war für mich auch eine harte Arbeit damals mit dieser Trennung. Wir hatten auch 2 Jahre Pause gehabt, wo wir dann gar nicht miteinander gesprochen haben. Aber dann haben wir die Verbindung halt wieder aufgrund der Kinder.
Aufgrund der Kinder. Genau.
Haben wir dann wieder versucht, uns da irgendwie also eine Verbindung zu schaffen, die es den Kindern halt ermöglicht, dass sie sich gut fühlen. So. Und daraus wurde dann halt eigentlich eine gute Beziehung, so eine wertschätzende Beziehung. Halt, ne? Und das merken die Kinder natürlich auch, ne? Wenn ihr euch gut versteht und so.
Ist eine andere Akzeptanz, die auch die Kinder dann übernehmen können.
Genau.
Jetzt sind aber eure Kinder ja auch nicht mehr so klein.
Aber trotzdem
sie haben ja schon selber erste Beziehungserfahrungen, die sie selber leben.
Aber ich kann manchmal nicht begreifen, wie groß der Unterschied denn sein kann zwischen deinen Kindern und meinen Kindern, diese Akzeptanz.
Ja.
Offensichtlich ist der Unterschied groß.
Ja.
Was macht dieser Unterschied mit dir?
Ja, das verletzt mich total, weil ich denke so, wir haben doch eigentlich dieselbe Erziehung, oder wie sagt
man? Ja.
Ist das etwas... Ich verstehe deinen Wunsch und ich verstehe den Schmerz. An der Stelle habe ich den Eindruck, suchst du eine Verantwortung für dich, diese Beziehung zu verbessern.
Ja, stimmt. Da ist irgendwie wie so eine Mauer.
Na, und was ist deine Reaktion auf eine Mauer?
Ja, Wut, Traurigkeit.
Die bringen wir zu Fall.
Ja.
Da finde ich eine Lücke drin. Und das ist etwas, was dich in deiner Verbindlichkeit auszeichnet. Du wünschst dir diese Verbindung und da lässt du auch nicht so einfach nach.
Da könnte deine Hartnäckigkeit.
Ja, weil ich ja auch sehe, dich macht das ja auch traurig.
Ja, ja.
Wenn wir da am Tisch sitzen und keiner sagt was, das ist doch scheiße. Und man versucht mal ins Gespräch zu kommen.
Und du bist diejenige, die dann auch Gesprächsangebote macht.
Weil es mich ja auch selber interessiert. Es ist ja
nicht und weil du die Spannung nicht halten kannst an der Stelle.
Nee, nicht unbedingt tatsächlich diesmal. Mich interessiert ja wirklich, was passiert da mit deinen Kindern.
Du hast nur gerade gesagt, ich finde es traurig für dich. Da spricht niemand. Du siehst deinen Mann, der traurig ist. Da sind schweigende Personen. So wie ich dich erlebe, könnte ich mir vorstellen, ist da schon eine große Spannung, jetzt diese Stille zu füllen.
Ja, das auch. Ja. Aber
dein Bedürfnis ist eigentlich, die Verbindung herzustellen.
Mhm.
Übrigens auch ein Stück weit Harmonie herzustellen.
Ja.
Auch da seid ihr gar nicht so weit entfernt. Wenn du als hartnäckig erlebt wirst, stößt du auf Widerstand. Wenn du was anders machen würdest, was könnte dann dadurch passieren? Wir sind noch nicht bei der Lösung, was anders und wie.
Also ich könnte mir vorstellen, dass wir dann mehr als Familie zusammenwachsen, was auch mein Wunsch ist. Dass zum Beispiel nicht unbedingt Sohn, aber der ist vielleicht auch schon ein bisschen zu alt, aber dass zum Beispiel Lars Tochter dann so, oh Mensch, wann kommt denn wieder, wollen wir was zusammen machen oder können wir was mit meinen Kindern zusammen machen, so was Unternehmung angeht und so, dass einfach so aufgelockert ist und nicht so ein Spannungsverhältnis, wo man sagt, muss ich jetzt mitkommen? Nee, ich will doch lieber zu Hause bleiben und ich mag nicht und das ist einfach so ein familiärer Umgang ist.
Ja.
Also
Jetzt Ist die Tochter in einem Alter, in der sie, sagen wir mal, selber hin und her gerissen ist zwischen ich würde gerne was mit der Familie unternehmen und ich hätte gerne meine Autonomie und möchte das alleine machen?
Richtig.
Und das ist natürlich auch ein Alter, in der die Frage, welche Party besuchst du am Wochenende, nicht unbedingt nur als Interesse rüberkommen kann, sondern auch als, das musst du gar nicht wissen. Das ist meine Autonomie, meine Selbstbestimmung, was geht dich an, auf welche Party ich gehe.
Ja.
Also da kommt auch noch einfach in dem Alter natürlich auch noch mal ein gewisses Autonomiebedürfnis hinzu, das vielleicht sich angegriffen fühlt, alleine durch eine harmlose Frage.
Ja, stimmt. Das meinte sie auch, ne? Ich würde so provokante Fragen stellen.
Und stimmt, ja, das hat sie echt beschäftigt.
Wenn nicht, dann würde ich sie ignorieren oder so.
Ja.
Und solche Fragen kamen ja bei uns, bei meinen Kindern ja nie auf.
Nee, weil die es von selber alle erzählt haben, vermute ich.
Ja,
das weil sind es so, andere Verbindung genau. war. So, jetzt haben wir gerade einen interessanten Gedanken. Was gäbe es möglicherweise, was nicht nur du, was vielleicht auch du tun könntest, damit deine Kinder motiviert sind, Lust darauf haben, von sich aus solche Verbindungseinladungen auszusprechen? Wenn ich die ganze Zeit Verbindungseinladungen bekomme, bin ich schnell in der Situation, dass ich sie abwehre. Was motiviert mich eigentlich dazu, selber Verbindungseinladungen auszusprechen? Was könnte das sein? Und wie könnte ich dich dabei unterstützen? Das ist am Ende etwas, was ihr mit denen besprechen könntet.
Zu fragen, was sie brauchen.
Ich weiß nicht, ob ich gleich so weit gehen würde, sondern erstmal vielleicht schildern, das ist das, wie ich es gerade erlebe. Ich mache Verbindungseinladungen und die werden abgewiesen. Und ich könnte mir vorstellen, die Verbindungseinladungen kommen bei euch vielleicht gar nicht wie Einladungen an. Vielleicht wie Kontrolle, ich weiß nicht, wie Anbietern, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen sie übergriffig an. Aber gedacht sind sie als Verbindungseinladungen. Wie geht's euch damit? Bevor ich gleich wieder in die Lösungsfindung gehe, erstmal erklären, verstehen, nachfragen. Erzähl mir mehr, warum ist dir das wichtig? Warum ist dir die Verbindungseinladung wichtig? Weil ich in dieser neuen Konstellation eine Rolle für mich finden möchte. Mich würde interessieren, welche Rolle wollt ihr einnehmen? Nicht, welche soll ich einnehmen, sondern welche wollt ihr eigentlich einnehmen da drin? Und dann erzähl mir mehr, warum ist euch diese Rolle wichtig?
Die wollen Sie mich auch in gar keiner Rolle sehen.
Erstmal, welche Rolle Sie einnehmen wollen.
Das glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Frag erstmal, welche Rolle Sie einnehmen wollen. Und wenn die sagen, ich möchte nicht dein Stiefkind sein, dann ist das eine klare Definition. Wenn die aber sagen, ich könnte mir vorstellen, ich würde dich gerne als gute Freundin haben, dann können wir uns überlegen, was braucht es dafür? Und natürlich auch die Frage, würdest du diese Rolle überhaupt haben wollen? Auch das ist ja legitim, dann zu sagen, so, weiß ich gar nicht. Ich erlebe dich jetzt anders, aber grundsätzlich wäre es natürlich vollkommen auch legitim zu sagen, von deiner Seite, das muss ich mir erstmal überlegen, ob ich die Rolle haben will. Aber ich würde auch nicht fragen, welche Rolle soll ich für dich einnehmen, sondern welche Rolle würdest du gerne einnehmen? Und wie das dann passieren kann? Der zweite Schritt. Das ist ein Gespräch, das ihr mit ihnen führen könntet. Und so wie wir vorhin erst über die Bedürfnisse und dann über die Wünsche gesprochen haben, könnte ich mir vorstellen, dass es hilfreich wäre, wenn ihr diese Reihenfolge in so einem Gespräch auch versuchen würdet abzubilden.
Wäre das
Was
sinnvoll,
ist deine Bedürfnisse?
Wenn das ein Vier-Augen-Gespräch ist? Oder?
Das dürft ihr ausprobieren. Das ist,
aber ich,
von außen kann ich das nicht beurteilen. Ich kenne ja eure Kinder nicht.
Nein, aber...
Nee, aber ich glaube, dein Sohn ist ja, hat ja nicht so das, was ich auch verstehe, einfach nicht so das große Interesse mit mir irgendwie, sich zu überlegen, in was für eine Rolle er mir gegenüber steckt oder so. Weißt du?
Ja, naja, aber das ist ja, auch das ist eine Rolle.
Ja.
Meine Rolle ist...
Gar keine.
Gar keine.
Genau, du bist ja,
aber selbst,
ja
das wär, selbst das wäre, ich habe kein Bedürfnis...
Mit dir weiter zu quatschen.
So. Okay, möglicherweise kommt das aber gar nicht raus. Möglicherweise kommt was anderes raus dabei. Vielleicht gibt es auch eine Perspektive. Aber das gilt es eben abzufragen.
Aber ich glaube nicht mal, dass er überhaupt Interesse an einem Gespräch hätte.
Nein, das würde er nicht ablehnen.
Da habe ich nämlich so ein bisschen die Angst vor, dass er sagt, so, ja, hab jetzt hier nichts zu sagen. Und
nein.
Vielleicht ist die Sorge, die du da hast,
ja,
auch eine, die schon deine Verbindungseinladungen prägt.
Wahrscheinlich, ja, ja, sag ich ja. Hm? Diese Anspannung, ne? Was kann ich fragen, dass es nicht falsch rüberkommt?
Dann ist das wahrscheinlich nicht das authentischste Gespräch.
Ja, ist es auch. Ich weiß es doch.
Wir alle haben feine Antennen. Wenn jemand nicht authentisch ist, dann weiß ich nicht, was erwartet mich mit dieser Person.
Aber ich glaube...
Das haben wir aber noch nie gemacht.
Nee, aber ich glaube, es liegt auch so an diesen Charaktereigenschaften. Ich bin immer so eine, die geht immer nach vorne, so baba und hier bin ich und bin dann laut. So sind ja meine Kinder auch. Also was heißt laut? Aber das ist doch nochmal so eine ganz andere Charaktereigenschaft als bei deinen Kindern, die eher so ein bisschen introvertiert sind oder vielleicht sogar ein bisschen schüchtern, wie deine Tochter dann auch nicht so vorne ansteht und sagt so, ja, ich stehe jetzt hierfür ein, für meine Meinung oder so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, oder wenn du das Gesprächsangebot wahrnimmst bzw. umsetzt, ihm gegenüber oder auch ihr gegenüber.
Und deswegen weiß ich manchmal auch nicht, wie ich dann mit so damit umgehen soll.
Absolut verständlich. Aber diese Sorge, mache ich das richtig?
Ja.
Führt ja dazu, dass du nicht authentisch bist,
ja,
in dieser lebenslustigen, fröhlichen, ja, einladenden Rolle, in der du eigentlich gerne wärst.
Genau. Dann verstumme ich auch völlig.
Ja, und das spüren die natürlich auch. Und sagen, was ist das denn hier? Das kann ich gar nicht greifen. Und wenn ich was nicht greifen kann, dann weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll.
Aber
und je jünger ich bin, umso bedrohlicher ist möglicherweise dann dieses Bild, das in meinem Kopf auch entsteht, wenn ich die andere Person nicht fassen kann. Aber die ist jetzt jedes zweite Wochenende hier.
Vermutlich.
Weil zum Beispiel könnte ja ein Satz sein, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Verbindungseinladungen zu euch formulieren soll. Bin völlig hilflos darin, den richtigen Umgang mit euch zu finden. Das wäre authentisch.
Ja, aber was würden Sie denn sagen?
Das ist etwas, was ihr herausfinden könntet.
Da habe ich schon Angst vor.
Das ist auch in Ordnung. Das ist ja eine andere Strategie als diejenige, die du sonst machst. Und so eine neue Strategie sorgt erstmal für Unbehagen. Aber Veränderung wird es ohne Unbehagen, ohne Stretching der Komfortzone niemals geben. Ansonsten erwarte ich nur, dass die anderen sich verändern, aus ihrer Komfortzone rausgehen.
Hat ja auch formuliert, sie gibt sich wirklich Mühe, hätte gerne so ein freundschaftliches Verhältnis auch zu dem großen Sohn von... Klappt semi gut, bis gar nicht. Und auf der anderen Seite schildert sie ja auch, meine Kinder allerdings nehmen ihn da wirklich irgendwie viel offener an und freuen sich auch, wenn er da ist, wenn die was unternehmen können. Da habe ich mir die Frage gestellt, inwiefern hängt das, wie die Kinder sich dem neuen Partner gegenüber verhalten oder der neuen Partnerin, auch immer ein bisschen mit den Ex-Partnern zusammen?
In diesem Fall haben wir deutliche Parallelen gesehen. Mhm. Versteht sich mit ihrem Ex-Partner mittlerweile wieder sehr gut. Mhm. Und die haben eher einen freundschaftlichen Bezug, während und seine Ex-Partnerin nicht kommunizieren oder nur das Nötigste und dann offensichtlich auch nicht wirklich befriedigend gut. Mhm. Es ist interessant, dass das dann sich überträgt offensichtlich. Mhm. Bedeutet das, ich muss unbedingt versuchen, mit meinem Ex-Partner, meiner Ex-Partnerin eine hervorragende Beziehung wiederherzustellen? Ich glaube nicht, weil es gibt ja auch Gründe für die Trennung.
Ja.
Trotzdem lebe ich meinen Kindern ganz offensichtlich eine Dynamik vor, die die aufnehmen und dann auch selber leben. Hier könnte eine Idee sein, beispielsweise in der systemischen Familienaufstellung mal herauszufinden, wer beeinflusst eigentlich wen in dieser Konstellation und was könnten wir ausprobieren, um diese Beeinflussung zu verändern und was würde das mit uns machen?
Hätte da auch irgendwie Möglichkeiten zu sagen, okay, ich versuche da noch mal ein bisschen anders irgendwie zu unterstützen, dass sie da vielleicht gerade auch mit der Tochter, dass die sich ein bisschen annähern?
Das wäre eine ganz hervorragende Idee, wenn wie bei den beiden allerdings eher als eine Person kommt, die sehr viel fordert, dann fällt es einer anderen Person, die Autonomie erleben möchte, besonders schwer, sie dabei zu unterstützen. Das heißt, auch hier könnte jetzt nochmal versuchen, auch was auszuprobieren, damit es leichter fällt, sie zu unterstützen.
Bei ist ja auch da der Ausdruck gefallen, ich fühle mich da wirklich hilflos. Also, ne, sie versucht halt da bei den Kindern einfach viel und sie scheitert da einfach immer wieder. Warum ist das dann auch so wichtig, dass vielleicht auch den Kindern gegenüber mal ihre Hilflosigkeit schildert? Also wir reden ja hier auch nicht mehr von kleinen Kindern, das sind ja durchaus unter anderem erwachsene Menschen, auch die 13-jährige Tochter kann sowas ja alles schon vermutlich aufnehmen. Wieso wäre das für die eventuell auch hilfreich, mal zu hören, wie es da geht, wie sich das anfühlt?
Schwäche zeigen oder die eigene Hilflosigkeit auszudrücken, ist etwas, worauf die andere Person meistens mit Verständnis reagiert. Wenn ich hingegen einen Wunsch formuliere oder eine Erwartung, dann ja, dann ist vielleicht auch wiederum die Selbstbestimmung der anderen Person in Frage gestellt und die wehrt sich dagegen. Eine Hilflosigkeit kann ich nicht wegdiskutieren. Die ist einfach da. Und darüber kann ich mich unterhalten. Über einen Wunsch und eine Forderung kann ich mich auch unterhalten, aber höchstwahrscheinlich werde ich darüber eher diskutieren.
Ein Punkt, ich meine, wir reden hier über ein 13-jähriges Mädchen. Ich vermute mal, eventuell in der Pubertät. Da habe ich so zwischendurch gedacht, sie wird ja auch gerne was mit ihr unternehmen und sie bietet ganz viel an und sie stellt ganz viele Fragen. Aber dass man ja auch so in dem Alter vielleicht dann doch einfach öfter mal eine Einwortantwort bekommt, finde ich jetzt auch nicht so sonderlich überraschend, ehrlicherweise.
Vermutlich hat solche Einwortantworten auch von ihren Kindern in dem Alter bekommen. Ja. Selbstverständlich wünschen wir uns als Eltern einen anderen Bezug. Gleichzeitig ist das Teil dieses Entwicklungsprozesses. Der geht aber jetzt ja auch schon einige Jahre. Ich kann die Hilflosigkeit schon verstehen. Wenn jedoch ihre Lösungsvorschläge immer in eine Richtung gingen und die dann auch noch verstärkt wurden, weil sie nicht funktioniert haben, dann entsteht dadurch eher eine Forderungsrückzugsdynamik, genau wie bei Paaren eben auch. Und aus der gilt es auszubrechen. Und dafür wäre hilfreich, ein paar Dinge auszuprobieren, mal ganz anders zu machen. Und das könnte sein, wirklich, ja, auch die eigene Rolle mal in Frage zu stellen oder zu präsentieren. Das ist die Rolle, die ich mir eigentlich wünsche. Wie geht's dir damit? Ist das eine Rolle, die du dir wünschst, die ich einnehme? Was ist dein Wunsch? Welche Rolle möchtest du einnehmen? Das ist eine andere Diskussion als erzähl mir doch mal, was du am Wochenende machst.
Ich nenne diese Übung gerne die Superhelden-Intervention. Es geht um Vorbilder aus der Jugend vor allem, aus dem fiktionalen Bereich. Ich fange mal mit dir an, wenn ich darf. Kannst du mir mal ein paar Helden und Heldinnen aus deiner Jugend nennen, die aus dem Bereich Literatur, Film, Serien kommen, wo du sagst, das waren fiktive Personen, die fand ich toll. Die haben mich vielleicht sogar beeinflusst. Den wollte ich nacheifern.
Schreib mal Ronja Räubertochter. Die fand ich
Ronja Räubertochter.
Hast du auch gedacht?
Nee, das passt zu mir. Das passt zu mir. Starke Frauen.
Dann gebe ich die Frage an dich weiter.
Der Graf von Monte Cristo.
Der Graf von Monte Cristo. Oh.
Der ist so eine coole Figur. Also was denn so? Ich fand das toll. Ich fand die Geschichte toll. Fand ich gut. Ja, Lucky Luke. Sorry.
Gibt überhaupt nichts zu entschuldigen dabei.
Ich hätte gerne Kleopatra, die fand ich immer toll.
Welche Kleopatra war denn das, die dich beeinflusst hat? Die Liz Taylor Kleopatra aus dem Film?
Ach so, nein, schon die aus, die wir im Museum gesehen haben. Diese Büste.
Das war doch Nofretete.
Nofretete, die meine ich auch. Ich meine gar nicht die Kleopatra, ich meine Nofretete, genau.
Einen hätte ich gerne noch.
Ja, Unicorn.
Auch aus Literatur, ne? Dann, ach, was ich immer, wen ich mal total beeindruckend fand, war noch die Rote Zora.
Ja, es gibt so einen. Das, ich fand den immer, das war eine Filmfigur. Aber ich fand diese Figur so genial und ich fand das immer toll, was der gemacht hat. Der leitende Ingenieur von Das Boot.
Ich würde jetzt ganz bewusst noch einmal nachfragen, hast du auch bei all den Heldinnen, die du genannt hast, vielleicht auch einen Helden?
Ein Helden?
Ja.
Wozu? Nein, nee, ich habe gar nicht an Männer gedacht, nö.
Vollkommen in Ordnung, ich frage nur. Gab es bei dir eine beeindruckende Frauengestalt?
Fällt mir so ad hoc keiner ein.
Okay. Ronja Räubertochter, Nofretete, Rote Zora.
Ähneln sich alle so ein bisschen.
Was genau machte die besonders für dich? Was hat dich fasziniert an denen?
Weil sie so sein konnten, wie sie sein wollten. Unabhängig von irgendwelchen...
Regularien?
Genau, Regularien, Grenzen. Und sie hatten viele Talente, viele Fähigkeiten. Sie haben das gemacht, was sie wollten. Es ging ihnen dabei gar nicht um ihr Aussehen oder jemandem gefallen zu wollen, sondern einfach um sie selbst zu sein.
Welche Fähigkeiten von denen, würdest du sagen, haben dich da am meisten beeindruckt?
Sie waren so vielfältig. Also sie haben irgendwas versucht, ohne zu wissen, wie das Ergebnis sein würde. Neugierig, mutig, haben sich in unbekanntes Terrain gewagt, ohne zu wissen, was dahinter liegt.
Entdeckerinnen.
Genau.
Was für Fähigkeiten hatten sie, um diese Abenteuer erleben und überleben zu können?
Erstmal nichts darauf zu geben, was andere über sie denken, zum Beispiel sich einschränken zu lassen. Sondern wahrscheinlich haben sie gesagt, so, ist mir egal, ich versuche das einfach mal. Diese Abenteuerlust.
Was hat denen geholfen, in diesen Abenteuern zu überleben? Ronja Räubertochter.
Ja.
Was für besondere Fähigkeiten hatte die?
Wie soll ich das sagen? Ach, so das erste Mal versucht, ohne zu wissen, ob sie scheitern wird oder nicht.
Mhm. Da.
Was weiß ich, über einen Abgrund zu springen oder alleine zu sein in der Natur, im Wald, ohne zu wissen, was kommt da auf mich zu. Oder schwimmen zu gehen, ohne überhaupt schwimmen zu können.
Das heißt Lernfähigkeit.
Genau.
Nofretete.
War mächtig.
Wie ist sie mächtig geworden?
Ja, sie hat sich über alle Konventionen hinweggesetzt.
Unkonventionell.
Genau.
Also ein bisschen außerhalb der Box der eigenen Komfortzone denkend.
Zum Beispiel, ja.
Mhm. Die also, Rote Zora.
Die Rote Zora, die hat so viele andere Menschen oder andere Kinder oder andere Jugendliche um sich geschart. Und sie war so beeindruckend für andere.
Also die hatte die Fähigkeit zu begeistern.
Genau.
Und zwar alle.
Mhm.
Ich gehe jetzt mal zu... Was hat für dich... Der Graf von Monte Cristo ausgemacht.
Die Beharrlichkeit und die Ausdauer.
Er hatte ein Ziel. Das hat dich fasziniert. Und da hat er einiges für ertragen.
Genau.
Und richtig lange gewartet, ausgedacht. Okay, er hatte ein Ziel. Lucky Luke.
Naja, er ist halt ein Held gewesen. Er hat fürs Gute, fürs vermeintlich Gute gesorgt. Also... Gegen das Unrecht sozusagen. Er war rechtschaffend sozusagen. Also das fand ich immer so beeindruckend, wie er dann, ja, weiß ich nicht, ich fand das halt gut. Und natürlich auch seine Schießkünste. Das fand ich lustig damals.
Er war ja auch einsam.
Ja, das stimmt.
The Lonesome Rider.
Genau, genau.
Er und sein Pferd. Hattest du das Gefühl, das macht er gut mit sich aus?
Ja, er hat die Rolle akzeptiert.
Ja, ne?
Er wusste das.
Mhm. Der Ingenieur aus dem Boot.
Ich fand die Rolle cool, weil er hat immer Lösungen gehabt. Besonders, wenn die in so einer lebensbedrohlichen Situation waren, hat er dafür gesorgt, dass es funktioniert.
Okay, vielen Dank. Das ist so der erste Teil der Übung, sich erstmal klar zu werden, was macht die Faszination aus? Und was sind die Fähigkeiten, die diese Personen haben, die mir gefallen haben, die mich beeindruckt haben? In der zweiten Runde stellt euch mal vor, ihr würdet euren persönlichen Aufsichtsrat besetzen mit diesen Personen. Und ihr würdet die konsultieren mit bestimmten Fragen. Was würden die antworten? Lass uns doch mal gucken. Also, wir hatten das Thema... Wie könnte ich anders in unserer Patchwork-Konstellation mit den Herausforderungen umgehen? Was würde Ronja Räubertochter, die neugierige, mutige, die Entdeckerin, die Freiheitsliebende und Abenteuerlustige. Was würde die dir raten oder vielleicht dazu sagen?
Ich glaube, sie würde sagen, ich soll erstmal mutig vorangehen, ohne nach links und rechts zu gucken, einfach nach vorne preschen.
Ja, okay. Warum könnte das eine gute Idee sein?
Es könnte eine gute Idee sein, weil, wie gesagt, man einfach nur auf sich hört und gar nicht daran denkt, was die Konsequenzen hätten sein können. Oder was die Meinung der anderen vielleicht hätte sein können.
Welche Schwierigkeiten könnten auftreten, um mutig voranzupreschen?
Nur andere könnten zum Beispiel verletzt werden.
Das wäre in der Konsequenz?
Ja, kann ich mir vorstellen. Oder wären unzufrieden oder wären nicht d'accord mit dem, was ich tue.
Das könnte verhindern, dass man das macht.
Ich denke schon.
Weil die Gedanken daran, dass die verletzt werden könnten, dich daran hindern würden, es zu tun.
Genau.
So rum. Nefertiti, was würde die sagen?
Die würde wahrscheinlich auch sagen, ich sollte mit erhobenen Haupten erstmal die Situation, weiß ich nicht, vielleicht sich erstmal von oben anschauen und ruhig und besonnen vielleicht zu reagieren.
Souverän.
Genau. Die rote Zora.
Pack alle ein und auf geht's.
Also, wir haben eine Stimme, die sagt, presch mutig voran. Wir haben eine andere Stimme, die sagt, wäge ab und sei souverän. Wir haben eine dritte Stimme, die sagt, hol sie ab, dann kannst du sie begeistern.
Die eine sagt das, die andere sagt das.
Ja. Naja, das ist wie ein Aufsichtsrat.
Ja, die aber sind das auch Einzige, nicht was sie vereint, ist, dass sie Frauen sind, mehr nicht.
Oder? Findest du?
Ja, weiß ich nicht. Ja, irgendwie, die eine Person widerspricht der anderen.
Das Autonome ist das verbindende Element davon. Und offensichtlich ist es möglich, diese Autonomie mutig voranpreschend erleben zu können, abwägend und souverän, vereinnahmend und abholend und planend.
Mensch, hört sich gut an.
Es sind viele Möglichkeiten für einen Weg. Wir hatten vorhin festgestellt, du bist so ein bisschen im Team Lösung, wie ich das gerne nenne. Wie geht's dir gerade im Moment, wenn du jetzt einen Schritt vorher sowas in Gedanken sortierst und ausbreitest? Wie fühlt sich das an?
Ich wüsste gar nicht, wofür ich mich entscheiden sollte, wenn ich das jetzt so ausbreiten würde, was du aufgeschrieben hast. Würde ich sagen so, ja, gut, ich habe ganz viele Möglichkeiten, aber wie starte ich das jetzt?
Was würde denn dein Aufsichtsrat dazu sagen?
Ja, es kommt ja auch immer darauf an, welche Entscheidung ich da treffen müsste. Also welche, worum es, um welches...
Es geht um euer Gefüge in eurer Patchwork-Familie und deine Rolle darin.
Ich glaube, ich würde das erstmal so ein bisschen aufteilen, trennen, ein bisschen sortieren.
Bevor ich loslege
in
der Strategie.
Ja. Ich weiß es zwar nicht, wie sich das gestalten sollte, aber ich würde das alles so ein bisschen sortieren. Vielleicht gedanklich reicht es oder vielleicht schreibe ich es auf oder so, das kann ich jetzt nicht sagen, aber auch die Familienkonstellation, die wir jetzt nicht nur bildlich gesprochen, sondern die auch wir auch wirklich haben. Deine Familie, meine Familie, unsere Familie. Ich glaube, das würde ich.
Die Idee, die mir gleich in den Kopf kommt, dabei ist eine systemische Familienaufstellung auf einem Brett beispielsweise.
Wo stehe ich, wo steht
die
der?
Anderen, wer hat Einfluss auf diese Dynamik?
Ja. Ja,
wie gestaltet sich das?
So dran gedacht.
Ja, meinst du, könnte interessant sein?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Dann nimm mal die Idee mit. Wer weiß, was ich dadurch ergeben könnte. Was ich auch noch bei diesen Vieren mir vorstellen könnte, was die sagen, ist, was immer du tust, bleib du selbst. Bleib authentisch. Ich denke, die Botschaft würden sie dir auch mitgeben.
Ja.
Dein Aufsichtsrat. Graf von Monte Cristo, Lucky Luke und der Ingenieur. Du würdest mit eurer Familienkonstellation vor diesen Aufsichtsrat treten und sagen, guckt da mal drauf. Was sagt ihr denn dazu? Was würde der Graf von Monte Cristo sagen?
Ja, als Beispiel, wenn Konflikte sind, dass man wenn die irgendwie nicht im ersten Moment zu lösen sind, dass man versucht, dran zu bleiben. Nicht
vermeiden.
Nicht vermeiden, genau. Nicht eine Flucht suchen, sondern dranbleiben.
Lucky Luke.
Ich glaube, er würde mir raten, dieses Attribut Autorität mehr und mehr in den Vordergrund zu stellen.
Was bedeutet denn Autorität in diesem Zusammenhang?
Dass man sich in manchen Situationen, dass ich mich da durchsetze.
Das heißt auch eine unpopuläre Entscheidung, genau, möglicherweise.
Genau.
Zuletzt der Ingenieur.
Dass man tatsächlich mehrere Lösungen schafft. Also dass man Angebote, dass man kreativ ist auch in seinen Lösungen. Dass man nicht ein Schubladendenken hat als Beispiel.
Mhm. Und besonnen bleiben, auch wenn es gerade richtig brenzlig wird.
Genau.
Alle zerren an einem. Alle wollen gerade was von einem. Und trotzdem besonnen bleiben.
Richtig.
Und mit dem arbeiten, was da ist.
Genau.
Ihr guckt euch an und lächelt ja, euch
weil,
an.
Ja, weil was ich passiert ihn ja auch gerade? Immer so in dieser Rolle sehe, so wie du das beschreibst. Das bist ja du.
Ja, mal mehr, mal weniger. Ne?
Ist gerade was ganz Interessantes passiert. Das, weswegen ihr heute Morgen gekommen seid, was ihr an dem anderen so anstrengend findet, habt ihr gerade als etwas bezeichnet, was ihr eigentlich unglaublich schätzt aneinander.
Du hast mit den beiden eine Intervention gemacht und zwar heißt die Superhelden. Was bedeutet das? Was machst du da mit denen?
Also ich mag diese Intervention ganz gerne für Personen, die in einer bestimmten Zerrissenheit sich befinden und sich überlegen, was waren denn eigentlich so früher in meinem Leben meine Vorbilder? Ich setze da auch Vorbilder, die fiktiv sind, denn bei fiktiven Vorbildern kann ich nicht so gut diskutieren, sind die in der Realität wirklich so oder so. Das heißt, ich habe ein Bild von denen und das nehme ich jetzt einfach mal. Wofür stehen die dann? Die stehen für bestimmte Fähigkeiten, die stehen für bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Viele von denen habe ich ja vielleicht aufgenommen und versuche sie nachzueifern. Mhm. Manchmal ist es auch so, dass ich in denen schon Parallelen gesehen habe, weswegen ich die so faszinierend finde. Manchmal können die aber auch etwas besser, als ich das kann. Und deswegen ist in der zweiten Runde dieser Intervention der Gedanke, diese Superhelden und Heldinnen ja zu meinem Aufsichtsrat zu machen für meine Projekte. Und ich bringe mal meine Projekte und meine Fragen in diese Runde hinein und lass mir von denen sagen, was würden die denn raten? Wie reagieren die darauf? Und vielleicht entwickelt sich dadurch für mich noch eine neue Idee, was ich ausprobieren könnte.
Die Wahl der Charaktere, hat dich da irgendwas überrascht oder hast du das in so ähnlich kommen sehen?
Ähnliche Charaktere, die sie gewählt hat. Das fand ich nicht überraschend, denn das passte zu ihr und das waren alles starke Frauen, die mutig sind, die autonom sind, die ihren Weg gehen wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wirklich auszeichnet. Auswahl hat mich mehr überrascht, weil sie vielfältiger erschien. Gleichzeitig passten die aber auch sehr gut zu ihm. Das fand ich auch. In der nächsten Runde, die beiden vielleicht dann als Gesprächseinladung nutzen, könnten sie auch mal probieren, wie wäre es denn, wenn wir unseren Aufsichtsrat zusammenwerfen und was würde der denn dazu sagen? Also wie würden die Aufsichtsratmitglieder aufeinander reagieren? Das ist ein bisschen eine Art innere Teamarbeit, die nach außen getragen wird.
Ich fand das auch total schön, das zu sehen. Und die beiden hatten da, glaube ich, auch Spaß dran an der Intervention. Die haben das gerne mitgemacht und die haben sich da auch ihre Gedanken gemacht. Und bei ist mir noch immer aufgefallen, ihr Ja-Aber-Anteil, der lässt sich ganz, ganz schwer zurückhalten.
Der Ja-Aber-Anteil war manchmal so stark, dass es noch nicht mal zum Ja kam, sondern es ging gleich mit dem Aber weiter. Das ist auch in Ordnung. Mir geht es darum aufzuzeigen, da meldet sich dieser beschützende Anteil, der will was sagen und er hat einen guten Grund dafür. Der darf gehört werden. Gleichzeitig kann ich diesem Ja-Aber-Anteil auch sagen, ich habe gehört, dass du dich gemeldet hast. warte doch mal einen Moment. Ich würde gerne diesen anderen Gedanken, diesen Ja-Gedanken erstmal weiterverfolgen. Mhm. Je toller der Ja-Gedanke wird, umso mehr wird der Ja-Aber-Anteil meistens provoziert, um sich zu melden. Mhm. Und das haben wir heute ganz gut gemerkt, ja. Mhm.
Lass uns doch mal zusammenfassen. Was können wir lernen aus der Beziehung von J*****?
Also Patchwork-Familien sind kompliziert, mhm. sind anspruchsvoll und meine Vermutung ist, es gibt kaum eine Patchwork-Familie, die nicht diese Herausforderungen hat, wie Loyalität wem gegenüber in welchem Moment.
Ich habe mir tatsächlich notiert das Wort aushalten und das meine ich bei beiden. Also bei vielleicht mal aushalten, dass sie mal ihre Hartnäckigkeit ablegt. Ich glaube, das aushalten wird sie viele Nerven kosten und da muss sie ganz schön, glaube ich, sich auf die Zunge beißen.
Ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich das Dritte, was ich mitgeben würde. Die Energie, die wir aufwenden, um immer mehr zu machen von dem, was wir sowieso schon tun und uns daran abzuarbeiten. Die Energie ist höher als die Energie, die wir aufwenden würden, um mal was anderes zu machen.
Und das Aushalten gilt ja auch irgendwie genauso für ne? Ja, du musst vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, die nicht jedem gefällt. Und da musst du vielleicht auch aushalten, wenn deine Kinder deine Entscheidung mal blöd finden.
Gerade in so einer Konstellation kann ich es nicht allen Personen recht machen. Mhm. Das heißt, eine Entscheidung wird auch eine unpopuläre Entscheidung sein für manche Beteiligte. Es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, in der ich mich in meiner Haut wohlfühlen kann, in der ich meine Rolle, die ich einnehmen möchte, auch wirklich gesehen fühle. Und ja, dazu gehört auch mal eine unpopuläre Entscheidung.
Erik, vielen Dank.
Ich danke dir, Maria.
In der nächsten Folge lernen wir Anna und Christian kennen. Die beiden bezeichnen sich als klassisches Corona-Paar. Sie haben sich 2020 mitten in der Pandemie kennengelernt. Klassisches Dating, Freunde kennenlernen, zusammen mal ausgehen, das war alles nicht drin. Und nach nur 3 Monaten Beziehung wurde Anna schwanger. Und dazu kommt noch, dass sie unter einer permanenten Anspannung steht.
Sobald ich das Auto höre von Christian, stehe ich auf. Ich springe auf und mache irgendwas, damit mich ja niemand erwischt dabei, dass ich gerade nichts produktiv tue oder so.
Woher diese ständige Anspannung kommt, hört ihr in der nächsten Folge. Und noch ein Podcast-Tipp von mir für euch. Wir reden ja gerade sehr viel über künstliche Intelligenz und ein Podcast macht das endlich mal konkreter. Und zwar der ARD-Podcast KI und Jetzt. In Staffel 2 gucken die Hosts Simin Sagedi vom Saarländischen Rundfunk und Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz noch genauer hin, wo KI längst im Einsatz ist. KI zum Abnehmen, KI gegen Verbrecher oder KI in der Schule. Das ist keine Zukunftsmusik mehr, das alles passiert jetzt. Jetzt schon. KI und jetzt macht Mut, denn es geht nicht nur darum, uns Sorgen und Angst vor der KI zu nehmen, sondern zu sagen, hands on und sie für uns zu nutzen. Den ARD-Podcast KI und jetzt vom SR, RBB und vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gibt es ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 für die ARD Audiothek. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Formatidee Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Laik. Distribution Nina Wietholz und Julia Herzger. Sound und Musik Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent Olli Kleist, Redaktion hat Sascha Sommer. Alle Folgen hört ihr in der ARD Audiothek. Abonniert uns gerne, lasst uns auch mal eine gute Bewertung da. Und die Paartherapie gibt es ab sofort auch mit Erik Hegmann wieder mit einer neuen Staffel als TV-Doku in der ARD-Mediathek.